Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. Die heutige Folge trägt den Titel Besser scheitern mit der Unterschrift Für einen neuen Umgang mit Fehlern. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also wer es noch nicht weiß, ich bin nicht nur Autorin von Voll verkackt, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte, sondern sagen wir es mal so, das Leben hat mir tatsächlich die Aufgabe gegeben, mich mit dem Thema Scheitern und Fehlern auseinanderzusetzen. Das muss ich tatsächlich jetzt auch nicht tagtäglich haben, aber ich habe mir jetzt gedacht, weil ich gerade in letzter Zeit selber wieder viele Interviews gegeben habe und viel zum Thema Scheitern befragt wurde und das tatsächlich in meinen Coachings ja auch häufig ein Punkt ist, ne? Menschen haben Angst davor zu scheitern und gehen deshalb bestimmte Wege nicht, dass ich mir dachte, im Rahmen der Selbstwertstärkung ist es gut, sich das Scheitern bzw. das Fehlermachen nochmal anzuschauen und einen neuen Umgang damit zu lernen. Ja, also, was ist denn eigentlich daran so schwer, aus den eigenen Fehlern zu lernen? Oder warum haben Menschen Angst vorm Scheitern? Also einmal liegt es aus meiner Sicht an unserer Fehlerkultur. Ich bin jetzt aber keine, die hier nur systemisch über irgendwas ja sich aufregt, sondern so, wo man einfach sagt, und Fehlerkultur in Deutschland steckt wirklich in den Kinderschuhen. Also man zeigt gerne noch mit Fingern auf die anderen und auch im Kindergarten, das hast du falsch gemacht, du wie, ne, irgendwie sowas. Das kriegt man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht irgendwie raus. Also da will ich jetzt auch gar nicht einen Kampf David gegen Goliath oder gegen Windmühlen machen, sondern ich glaube, jeder kann ja bei sich schon mal ansetzen und anfangen und verstehen, warum habe ich Angst zu scheitern oder warum möchte ich vermeiden, Fehler zu machen. Das liegt eben auch nicht nur an der Bewertung der Kultur, sondern an der eigenen. Und das hängt damit zusammen, dass durch die Reaktion der anderen oder durch die eigene Reaktion auf das, was passiert ist, sehr unangenehme Gefühle auftreten, ja. Scham, Schande, ja, so ein Peinlichkeitsgefühl, sich ärgern über das, was passiert ist, Dinge revidieren wollen, es nicht können, also auch eine gewisse Ohnmacht oder Machtlosigkeit. Und ein Fehler bedroht insofern, sagen wir mal so, das Ego. Also aus eigenen Irrtümern zu lernen, ist einfach anstrengend, denn zum einen bedroht das Scheitern das Ego, um es zu schützen. Und dadurch wird die Aufmerksamkeit auch von dem Fehler weggelenkt. Also man leugnet so ein bisschen. Aber zum anderen verarbeiten Menschen eben auch bevorzugt die Informationen, die mit ihren Überzeugungen und Erwartungen übereinstimmen und ignorieren jene, die ihnen widersprechen. Also so ein weit verbreiteter Urteilsfehler, der auch als Confirmation Bias bekannt ist. Und das erklärt nochmal so ein bisschen, warum wir uns Fehler auch nicht so gerne anschauen. Ja, das ist auch schon in uns veranlagt. Also niemand ist das wirklich in die Wiege gelegt, dass es so richtig angenehm ist. Aber Trial and Error, Kinder stehen immer wieder auf, wenn sie laufen lernen. Worum es heute gehen soll, ist, wie man aus Fehlern lernen kann. Und ja, das zum Beispiel, man mag es kaum glauben, Stehaufmännchen ein bestimmtes Geheimnis haben, nämlich, dass sie negative Gedanken schneller abstellen können. Sie grübeln nicht so viel. Und da kann man auch drauf zurückgreifen oder sich mal fragen, okay, was passiert denn, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Drehe ich mich dann nachher noch im Kreis und ärgere mich ein halbes Jahr drüber, was da passiert ist? Oder kann ich das ganz schnell beiseite legen? Also so eine gewisse Grunddisposition, die hilft dann natürlich leichter, mit Fehlern umzugehen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ich hier allen Stehaufmännchen Tipps geben möchte, sondern allen von uns, die eben Angst haben zu scheitern, Fehler zu machen und die deshalb, sage ich mal, gerne auch mal ihr Leben mit angezogener Handbremse fahren. Deswegen starte ich jetzt erstmal damit, neben den unangenehmen Gefühlen, also der Bewertung im Außen, der eigenen Bewertung, was denn passiert, wenn man aus Fehlern nicht lernt? Was sind die Folgen? Also es gibt ja eher milde Zweifel oder Schamgefühle, aber es kann auch zu gravierenden Störungen kommen. Also da kann ja alles dabei sein. Und dadurch kann sich einmal die Persönlichkeit nicht richtig entwickeln, schon von Kindesbeinen auf, aber man kann eben auch gebremst durchs Leben gehen. Wir vermeiden schwierige Situationen aus Angst vor Konsequenzen. Das heißt auch, wir wagen uns da nicht aus der Komfortzone heraus oder möchten keine Konfrontationen eingehen mit dem Chef, weil es ja dann irgendwie unangenehm werden könnte. Selbstzweifel nagen an unserem Selbstwertgefühl. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen damals. Also als ich gescheitert bin mit meinem Café, nachher noch Insolvenz anmelden musste und dann durch diese harten Jahre gegangen bin, das hat sehr stark an meinem Selbstwert genagt. Ja, und das hatte natürlich auch mit der eigenen Bewertung zu tun. Ich habe mich halt als Versager gefühlt. Und wenn man das so empfindet oder ich darf keine Fehler machen als Glaubensmuster in sich herumträgt, dann hat das natürlich eklatante Auswirkungen auch auf den Selbstwert. Genau, dadurch stellen sich dann einfach auch Minderwertigkeitsgefühle ein und die Folge sind dann Depressionen und weitere Erkrankungen. Also depressiv war ich auch. Nicht jeder muss, weil er einen Fehler macht, nachher depressiv werden. Das ist eben das, worum es heute geht. Aber einfach mal zu sehen, aus Fehlern nicht zu lernen, kann Folgen haben oder Fehler für sich schlecht zu bewerten. Und das wollen wir vermeiden. Was hilft denn dagegen? Da hilft es natürlich einmal, über Fehler zu sprechen, anstatt sie zu vertuschen oder zu schweigen. Nicht jeder muss wie ich irgendwie auf eine Bühne der Fuck-Up-Nights gehen. Also das ist ein anderes Thema. Übrigens dazu schon mal eine kleine Vorankündigung mit der tollen Michaela Forthuber. Werde ich demnächst nochmal einen Podcast machen. Die ist ja Veranstalterin von der Fuck-Up-Night in München. Und wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mal über ja das Scheitern, wie es in der Öffentlichkeit gesehen wird und wie solche Veranstaltungen gesehen werden, mal sprechen wollen. Also das könnt ihr euch auch schon mal gerne merken. Die Folge ist als nächste geplant, sollte also jetzt im Februar, Ende Februar rauskommen. Zurück zu was hilft. Eben, über Fehler zu sprechen, sich auszutauschen, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen, das nicht in sich hineinzufressen, hilft auch, dass dieses Tabu gebrochen wird, ne? Also dass Scheitern oder Fehler eben schlecht sind und dass man sich damit nicht verstecken muss und durch den Austausch mit anderen ist ja auch ganz klar, kann man auch schon mal guten Input bekommen, andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Was hilft noch? Ja, Fehler anzuerkennen und daraus lernen beziehungsweise sich neu aufstellen. Ja, das klingt so einfach und da werde ich gleich näher drauf eingehen, wie man denn Fehler anerkennen und daraus lernen und sich neu aufstellen kann. Aber das ist wichtig, weil sonst, so viel zum Grübeln, dreht man sich die ganze Zeit in einer Spirale weiter und kommt keinen Schritt vorwärts. Und das hängt als letztes dann noch mit dem sich selbst vergeben und lieben lernen zusammen. Denn wer sich selber immer gedanklich auf den Kopf haut und sich dafür verurteilt und sich fertig macht, da kann man vorstellen, dass diese Menschen sich selber auch nicht vergeben können. Klar, wenn Beziehungen zum Beispiel in die Brüche gehen und man sagt, okay, ich habe meine Frau betrogen, deswegen ist sie weg, das war ein Fehler, das ist die Konsequenz, damit muss ich leben, dann kann es sehr gut sein, dass man das jetzt nicht so schnell hinkriegt, aber letzten Endes, entweder man ändert dann das Verhalten, macht es in der nächsten Beziehung nicht mehr so, aber keinem ist, glaube ich, damit gedient, wenn man sich selber dafür dann noch jahrelang fertig macht. Gut, viele, die betrügen, denen ist das dann auch egal, das ist schlimm genug. Aber das nur so als kleines Beispiel dafür. Ich möchte jetzt dazu überleiten, euch 10 Schritte durchzugeben, ja, wie man den Umgang mit Fehlern lernt. Also vorausgesetzt eben auch die Bewertung verändert sich. Aber das hängt damit alles zusammen. Also Punkt 1. Zu akzeptieren, dass Fehler Teil des menschlichen Handelns sind. Klingt auch erstmal logisch, weiß eigentlich jeder. Aber ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung, wo man sagen muss, okay, ja, das ist menschlich, das kann jedem passieren. Also gewisse Dinge liegen vielleicht dann auch nicht so in der Hand. Wenn man jetzt im beruflichen Kontext zum Beispiel davon ausgeht, dass man, weiß ich nicht, für eine Veranstaltung vergessen hat, Tische zu bestellen und alle sollen an Tischen sitzen, dann ist das ziemlich blöd. Und gleichzeitig, ja, hat man vielleicht sich um 50.000 Sachen kümmern müssen und das Naheliegendste vergessen. So, ne? Also so, wo man einfach sagen kann, shit happens. Das ist der erste Schritt, also zu akzeptieren, dass Fehler auch dazugehören. Kein Mensch ist fehlerfrei. Und das ist auch die Brücke zu dem, was später noch kommt, nämlich der Umgang mit Fehlern setzt voraus, sich mit dem eigenen Perfektionismus auch auseinanderzusetzen. Ne? Missgeschicke früh und konsequent anzusprechen. Das gehört zu dem, offen über Fehler zu reden. Viele verstricken sich dann gerne in so eine Spirale, aus der sie dann auch nicht mehr rauskommen. Man hat einen Fehler gemacht, versucht den zu vertuschen, sagen wir jetzt auch mal wieder im Berufsleben, setzt dafür irgendwas in Gang, dass man irgendwas anderes macht und das macht es dann vielleicht sogar nur noch schlimmer. Und man versucht dann zu rudern und zu straucheln und das alles selber hinzukriegen und könnte stattdessen vielleicht lieber mit den Kollegen sprechen und sagen, ey Mist, das ist dumm gelaufen hier, das ist hat nicht geklappt, komm jetzt, hilf mir mal, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, weil sonst kommen wir in dem Projekt nicht weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, relaxed sein mit Fehlern, Punkt 3, und andere zu unterstützen, statt sie zu verteufeln. Das ist jetzt der Umgang mit den Fehlern anderer. Ja, wie kann man denn einfach so relaxed sein? Natürlich kann man wieder sagen, Fehler sind menschlich, aber auch da sich die eigene Erwartungshaltung oder den eigenen Perfektionismus anzuschauen. Die Frage ist ja auch immer, was ist denn jetzt wirklich Schlimmes passiert oder was könnte als Worst Case daraus resultieren? Also wenn ich mich darüber aufrege, dass jemand einen Fehler gemacht hat und da an die Decke gehe wie so ein Rumpelstilzchen, ist auch die Frage, ist da in der Situation dem anderen damit geholfen? Mir selber löst es die Situation? Also sprich, was könnte die Lösung sein? Ja, wie kann ich derjenigen Person helfen, anstatt zu sagen, ey komm, du kannst ja gar nichts, mach, dass du wegkommst, ich suche mir einen anderen Mitarbeiter. Ne, das ist auch eine Haltung, ich meine Fehlerkultur, das sagen ja ganz viele meiner Klienten, die dann wirklich sagen, okay, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, möchte ich auch, dass eine gute Feedback- und Fehlerkultur da besteht. Und da sage ich auch mal, das ist super. Und wie erfragst du das? Ja, das kann man auf der Website lesen, so ungefähr. Da stehen oft immer schöne Sprüchlein bei den Werten. Aber es zeigt sich dann doch erst wirklich in den Situationen, wie einzelne Menschen oder dass die gesamte Struktur damit umgehen. Und dann kann man sich auch überlegen, ja, wenn mir das nicht gefällt, wenn hier immer mit dem Finger auf mich gezeigt wird, dann möchte ich auch keine Fehler, nicht nur keine Fehler mehr machen, dann möchte ich hier auch nicht mehr arbeiten, denn das tut mir nicht gut. Ich finde, Fehler bedeutet auch manchmal, dass man sich mit Konsequenzen auseinandersetzen muss, aber dann dazu auch zu stehen oder gerade zu stehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Angst, die viele haben, warum sie das dann vertuschen wollen. Weil man dann vielleicht sagt, okay, du hast hier Material bestellt und verschleudert, was wir nicht brauchen, das kostet mich jetzt 1.000 Euro. Da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir das an anderer Stelle wieder gerade bügeln. Ne? Also ob die Person das dann selber zahlen muss, will ich jetzt gar nicht aus arbeitsrechtlicher Sicht daraus ableiten, sondern die Frage ist ja immer, natürlich gibt es auch Konsequenzen nach Fehlern, aber damit dann auch umgehen zu lernen, ist wichtig, ne, dass man dann sagt, gut, ich hab's verkackt, ich guck, wie wir es wieder gerade biegen. Punkt 4, Fehler zuzugeben, aber eben nicht sie mit dem Selbstbewusstsein verknüpfen oder beziehungsweise mit dem Stigma richtig machen. Denn das ist auch wirklich ein Stigma, also dass man sagt, ich muss alles richtig machen, ich darf nichts falsch machen, denn wer was falsch macht, der strengt sich nicht richtig an. Also sprich, da kann jeder für sich auch mal diese Sätze zu Ende denken. Was ist mit Fehler machen und falsch oder richtig machen für mich verbunden? Ja, da steckt dann oft eben viel mehr dahinter. Das heißt, was weiß ich, ich werde nicht ernst genommen, wenn ich einen Fehler mache, weil diejenigen dann denken, ich habe mich nicht gut genug reingehangen oder ich opfere mich nicht genug für die Firma auf, was auch immer. Also da ist es auch ganz wichtig, seine eigenen Muster zu entdecken und aber auch, wenn man Fehler zugibt, das eben nicht mit dem Selbstbewusstsein zu verknüpfen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Da kann ich direkt sagen, mein Satz, den ich mantramäßig wiederhole mittlerweile, ist: Nur weil ich versagt habe, bin ich kein Versager. Das ist nämlich das, wo man dann sagt, das ist die große Kunst, Fehler zuzugeben, aber seinen Selbstwert nicht ans Richtigmachen zu knüpfen. Ja, und das hat bei mir auch ein paar Jährchen gedauert. Punkt 5. Mit den Fehlern anderer verschmitzt umgehen. Da muss ich gestehen, dass ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ein bisschen recherchiert. Da fand ich das Wort verschmitzt auch ehrlich gesagt irgendwie gut und gleichzeitig komisch. Natürlich, mit einem gewissen Galgenhumor, so würde ich sagen in meinen Worten, ja, mit einem gewissen Galgenhumor auch an die Sache ranzugehen. Das setzt aber eben schon die anderen Schritte voraus, dass man weder die anderen verteufelt, noch an der Situation zerbricht, noch ja die Kirche im Dorf lässt, nicht alles auf die Goldwaage legt, also das, wo es auch in konstruktiven Streitigkeiten drum geht. Dass man da einfach eine gewisse Relation zu dem Geschehenen auch herstellt. Ja, also ich denke da auch immer sehr gerne an, es gibt auch so unterschiedlichste Sendungen, wo es dann um Hochzeitsvorbereitungen geht, ob die nun Brautkleider kaufen oder die ganze Hochzeit gefilmt wird, Weddingplanner begleitet werden. Ich gucke sowas ja ganz gerne, ich habe ja früher Hochzeitstorten auch gebacken. Und wenn man dann da immer sieht, wie ja aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird, natürlich, der schönste Tag im Leben, Perfektionismus soll da sein, bloß kein Regen, da fangen manche schon an zu heulen, wenn das Wetter nicht so ist, wie sie es sich herbeigesehnt haben, also da muss man halt so ein bisschen gucken, ne? Und da gilt es dann eben wirklich auch zu sagen, okay, ist das jetzt so schlimm, wenn, weiß ich nicht, der Hund, der die Ringe nach vorne tragen sollte, aber das kleine Geschirr nicht tragen will, was man ihm ausgesucht hat, also ist dadurch die Ehe in Gefahr und riskiert. Und das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber das muss man sich wirklich mal durchdenken. Ne? Und so kann man sich immer fragen, okay, in welcher Relation oder in welchem Gewicht ist denn dieser Fehler wirklich zu dem, ja, was sonst so wichtig ist. Punkt 6, Rückschaufehler vermeiden. Das finde ich auch ganz interessant. Dadurch, dass ich ja mich auch nicht nur beim Schreiben meines Buches, sondern jetzt auch sehr häufig noch in Rückschauen befinde, wenn ich darüber spreche, habe ich auch gemerkt, ich weiß das oft auch gar nicht mehr so alles auswendig. Also ich lese ja mein Buch jetzt auch nicht tagtäglich mehr. Ich habe es vor 5 Jahren geschrieben. Natürlich kenne ich meine Geschichte, aber es geht darum, wenn man zurückblickt, also die Erinnerungen sind ja manchmal so ein bisschen verschwommen und da hilft es tatsächlich, entweder nochmal andere zu befragen oder sich wirklich auch eine, ja, sage ich mal, objektive Liste zu machen, dass man sagt, okay, das war passiert, die Punkte haben dazu geführt, dass ein Fehler begangen wurde, um da ja nicht mit dem getrübten Blick zurückzuschauen und zu sagen, ach, es war doch eigentlich alles schön, ich habe doch gar nichts falsch gemacht, ich verstehe gar nicht mehr, woher das kommt. Also das wäre jetzt die eine Seite. Oder zu sagen, hier, das lag alles an mir. Ne, also da ja die Rückschau ein wenig objektiv betreiben zu können. Punkt 7, nicht so lange über die eigenen Fehler und das Versagen anderer nachzudenken. Da fand ich ganz interessant, nämlich scheinbar unterscheiden Menschen darin, ob sie das Optimum herausholen wollen oder ob sie sich schnell zufrieden geben. Und das ist so eine Typenbeschreibung, wo man die einen Maximizer und die anderen Satisfizer nennt. Also Maximum und Satisfy, ne? Satisfy, hier zufrieden sein und immer das Maximum rausholen. Und da, das hängt eben mit dem Perfektionismus zusammen und da zeigt sich dann, dass die Maximizer tatsächlich mehr zu Depressionen neigen, vor allem wenn sie eben Fehler begehen, weil sie so viel erwartet haben und den Fehler deshalb so stark bewerten und dass die Menschen, die ja eher die Satisfizer sind, denen geht es besser und die können sich besser mit Fehlern arrangieren. Also das Wort arrangieren finde ich an der Stelle auch nochmal ganz schön, wo man sagt, ja, es geht auch darum, auch Kompromisse mit sich selber zu finden, zu sagen, man kann sich ja fragen, will ich mich jetzt jahrelang darüber ärgern oder kann ich jetzt sagen, ich kann mit dem auch leben, wie das ist, ne? Weil viele befinden sich auch in Lebenssituationen, wo sie unzufrieden sind, und aber anstatt da auch auszusteigen, verharren sie da drin. Und das ist so dieses Arrangieren mit dem Akzeptablen, aber auf eine Art und Weise, dass man zufrieden ist. Punkt 8, Fehler suchen und analysieren, was hätte entstehen können. So, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Das zielt sehr darauf ab, auf dieses, naja, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, was weiß ich, wie ist denn Penicillin, Viagra oder bestimmte Erfindungen sind erst durch Fehler entstanden. Also das im Hinterkopf zu haben, wo man einfach sagt, wenn ich vielleicht auch mal einen falschen Weg gehe, kann ich in Anführungszeichen falschen Weg, kann ich trotzdem einen schönen Weg vor mir haben und tolle Dinge erfahren, vielleicht nicht die, die ich gesucht habe, aber dafür etwas anderes. Ne? Also ich habe das letzte in einem Interview auch nochmal gesagt, man könnte sagen, ich bin irgendwann mal falsch abgebogen, aber das war es für mich nicht. Jetzt ist mein Weg der, den ich hier begehe, nämlich als Coach oder jetzt heute über Fehler zu reden und das als meine Mission anzusehen. Und von daher finde ich, ja, das sehen, was man dann auch hat und gucken, wie man das Beste draus machen kann. Und wenn es einem dann nicht gefällt, biegt man eben wieder ab und geht einen anderen Weg. Sich richtig entschuldigen als Punkt 9. Ja, das ist wichtig. Mehr natürlich auf andere bezogen, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, sich selbst vergeben. Ja, und da geht's jetzt mehr, wie gesagt, um die anderen, wo man einfach sagen kann, wenn man einen Fehler gemacht hat, das Bedauern auszudrücken, ist nicht unwichtig. Auch zu erklären, was schiefgelaufen ist, wenn man es denn erklären kann oder greifen kann. Die Verantwortung für das Geschehene übernehmen, das finde ich mit am wichtigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn häufig, ja, ich bin nicht schuld, das waren die anderen, ich kann da nichts dafür. Also das ist so eine Kleinkindhaltung aus meiner Sicht, die auch nicht weit führt. Das hängt eben mit dem vorhin genannten zusammen, dass man das vor sich selber verleugnet, um sich besser zu fühlen, weil das nämlich auch oft sehr unangenehm ist, dass man dann eben sagt, Mist, ich habe hier für einen Fehler gesorgt, der jetzt anderen schadet. Aber dann zu sagen, okay, ich trage die Verantwortung, erkläre Buße, so nennt sich das auch. Das finde ich, das klingt ja wirklich sehr kirchlich, aber dass man einfach auch sagt, okay, ich weiß ich nicht, versuch das zu ändern, ich versuche mich zu bessern, ich versuche dazu zu lernen, ne? Und Wiedergutmachung anbieten, ja, und auch um Vergebung bitten. Ja. Wiedergutmachung, es kommt halt immer drauf an, was es war. Da habe ich auch nochmal was Interessantes zu gelesen, dass man eigentlich, dass der größte Fehler sei, wenn man versucht, Dinge wieder gut zu machen. Ja. Kann man sehen, wie man will. Ich finde es aber wirklich besser, ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern gibt es doch auch diesen wichtigen Punkt, dass man eben Wiedergutmachung leistet und um Vergebung bittet, weil man, auch wenn die anderen das nicht annehmen, das liegt ja nicht in der eigenen Hand, aber dass man wenigstens signalisiert, ja, dass es einem leid tut, ne? Und wenn man da so abgefuckt ist, so von wegen, ja, ne, eben shit happens, guck doch, wie du damit klarkommst, ich bin weg, mir doch egal. Also das ist aus meiner Sicht eine Grundeinstellung, die ja nicht so wirklich förderlich ist. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere Menschen. Das hat nichts mit sozialem Miteinander zu tun. Punkt 10. Am Ende eine Liste mit den Fehlern anfertigen, die begangen wurden. Das kommt jetzt auch ein bisschen aus dem Business-Kontext. Es geht aber für einen selber auch darum, sich zu sagen, okay, mit ein bisschen Abstand betrachtet, was habe ich denn falsch gemacht, wo kann ich denn was verändern, wo nicht? Ja, wo sind mir die Hände gebunden, wo merke ich einfach, das schaffe ich nicht, das dann auch zu akzeptieren und dann das Ding abhaken. Darum geht's. Ne, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe mich jetzt nicht 10 Jahre im Kreis gedreht und mich gefragt, warum hat das nicht geklappt mit meinem Laden und wie hätte ich es denn besser machen können. Klar, werde ich sowas ja immer wieder gefragt, aber für mich selber war das dann abgehakt. Ne, dann kam das nächste Projekt. Und ich glaube, aus dem Grund bin ich, glaube ich, auch selber mehr Stehaufmännchen, Weibchen, als ich das selber jemals gedacht hätte. Und das möchte ich natürlich mitgeben. Ja, wir kommen zum Schluss und da möchte ich nochmal ja so die Frage aufwerfen, wie kann man denn aus Fehlern lernen, wenn man die Augen verschließt, beziehungsweise man muss ja eigentlich, um eine Lektion zu lernen, sich das eben eingestehen, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist so ein bisschen die Frage, wo also liegt der Mittelweg zwischen Selbstzerfleischung und Realitätsverleugnung? Ja, die Selbstzerfleischung, das habe ich teilweise auch gemacht. Also ich habe mir die Schuld gegeben, habe mich dadurch schlecht gefühlt. Und die Realitätsverleugnung ist dann wiederum die Position, dass man sagt, ach, die anderen tragen Schuld, ich kann doch nichts dafür. Ne? Also ich hätte auch damals sagen können, Mein Laden habe ich ja in der Wirtschaftskrise 2008 auf 2009 gemacht. Ich hätte auch sagen können, ja, bei mir kam keiner in den Laden. Ja, weil einfach die Wirtschaftskrise da war, wo ich jetzt sagen würde, also, wenn man sowas sagt, das glaubt man doch wohl selber nicht, ne? Aber es gibt Menschen, die das selber glauben. Also, wo liegt der Mittelweg dazwischen? Das ist eben tatsächlich aus meiner Sicht diese Trennung von Selbstwert und dem, was passiert ist. Ja, der eigene Wert hat nichts damit zu tun, was man falsch macht, was man richtig macht, sondern jeder Mensch ist wirklich liebenswert. Man könnte also abschließend sagen, wer sich weniger über seine Eigenschaften und mehr über sein Handeln definiert, der glaubt auch eher daran, dass er sich weiterentwickeln kann. Das schützt vor Versagensangst, denn ein Fehltritt bringt dann nicht gleich das ganze Selbstbild ins Wanken, sondern birgt eine Chance zum Wachsen. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinem Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!